Guten Morgen. In der letzten Predigt, da habe ich euch um Mithilfe gebeten. Und zwar habe ich nach einem Vers gesucht, nach einem bestimmten. Und danach haben sich tatsächlich drei Brüder bei mir gemeldet. Und zwei davon, die wussten auch, welchen Vers ich meine. Und zwar ging es da um den Vers aus Psalm 15, Vers 4. Da heißt es, um den Zusammenhang zu haben, im Vers 1 von Psalm 15, ein Psalm Davids: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und dann gibt es in Vers 4b die Antwort: Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Vielen Dank nochmal an die Brüder für ihre Mithilfe. Und in Josua 9 haben wir ja genau das gesehen, dass Josua und die Israeliten sich an ihr Wort gehalten haben, obwohl ihnen zuerst mal daraus ein Nachteil entstanden ist. Sie haben den Gibeoniten ihr Wort gegeben, dass sie verschont werden. Und als sie dann gemerkt haben, die wohnen mitten unter uns, haben sich trotzdem dran gehalten. Und unser Bibeltext heute, der ist die Fortsetzung von Josua 9 und ist deutlich länger. Es geht heute um die Kapitel 10, 11 und 12. Und ich werde jetzt aber nicht alle Kapitel vorlesen, sondern nur auszugsweise und eigentlich hauptsächlich aus Kapitel 10. Und das andere etwas zusammenfassen. Ich möchte, bevor ich anfange mit der Predigt, noch beten, dürfte gern dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir darin lesen können und dass du zu uns sprichst. Auch heute noch durch die Dinge, die vor vielen tausend Jahren geschehen sind. Danke, dass sie für uns heute immer noch aktuell sind und wir daraus lernen können. Bitte hilf du uns zu verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest und hilf mir, es richtig weiterzugeben. Amen. Ich habe die Predigt mal genannt: Kämpfe den guten Kampf. Also wenn man diese Kapitel liest, Kapitel 10, 11 und 12, da geht es sehr viel um Kämpfe, sehr viel um Schlachten, die das Volk Israel geschlagen hat, während sie das Land Kanaan eingenommen haben. Daher auch der Name: Kämpfe den guten Kampf. Der erste Punkt heißt: Kämpfe für Gottes Sache. Und der zweite: Lass dich im Kampf ermutigen. Der erste Punkt: Kämpfe für Gottes Sache. Und dazu würde ich jetzt gerne aus Josua 10 die Verse 1 bis 15 lesen. Also Josua Kapitel 10, die Verse 1 bis 15. Als nun Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, die Kunde erhielt, dass Josua Ai erobert und den Bann an der Stadt vollstreckt habe, dass er mit Ai und seinem König ebenso wie mit Jericho und seinem König verfahren sei und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit den Israeliten geschlossen hätten und mitten unter ihnen wohnen geblieben seien, da fürchteten sie sich sehr, denn Gibeon war eine bedeutende Stadt, so groß wie irgendeine von den Königsstädten und noch größer als Ai. Und alle ihre Männer tapfere Krieger. Daher schickte Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, Gesandte an Hoham, den König von Hebron, sowie an Piriam, den König von Jarmut, an Japhia, den König von Lachis, und an Debir, den König von Eglon, und ließ ihnen sagen: Zieht zu mir herauf und helft mir, Gibeon dafür zu strafen, dass es mit Josua und den Israeliten Frieden geschlossen hat. Dafür einigten sie sich und zogen hinauf, die fünf Amoriterkönige, der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachis und der König von Eglon mit allen ihren Heeren und belagerten Gibeon und bestürmten es. Da sandten die Gibeoniten Boten zu Josua in das Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen: Lass deine Knechte nicht im Stich, komm eilends zu uns herauf, rette uns und hilf uns. Denn alle Könige der Amoriter, die das Bergland bewohnen, haben sich gegen uns verbündet. Da zog Josua mit seinem ganzen Kriegsvolk lauter tapferen Männern von Gilgal aus hinauf, und der Herr sagte zu ihm: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Gewalt gegeben. Kein einziger von ihnen soll vor dir standhalten können. Als Josua sie nun plötzlich überfiel, die ganze Nacht hindurch, war er von Gilgal hinaufgezogen, ließ der Herr unter ihnen einen plötzlichen Schrecken vor den Israeliten entstehen, sodass diese ihnen eine schwere Niederlage bei Gibeon beibrachten und sie in der Richtung nach dem Berghang von Bethoron verfolgten und sie bis Aseka und Makeda schlugen. Als sie sich nun auf der Flucht vor den Israeliten am Abhang von Bethoron befanden, ließ der Herr große Steine vom Himmel bis nach Aseka hin auf sie herabfallen, sodass sie dadurch den Tod fanden. Die Zahl derer, welche durch den Steinhagel das Leben verloren, war größer als die Zahl derer, welche durch das Schwert der Israeliten gefallen waren. Damals betete Josua zum Herrn an dem Tage, an dem der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab. Und zwar rief er angesichts der Israeliten aus: Sonne, stehe still zu Gibeon, und du Mond im Tal von Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk Rache an seinen Feinden genommen hatte. Das steht bekanntlich im Buch der Braven geschrieben. Die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen und eilte beinahe einen ganzen Tag lang nicht zum Untergang. Einen Tag wie diesen hat es weder vorher noch später gegeben, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr stritt für Israel. Hierauf kehrte Josua und ganz Israel mit ihm in das Lager nach Gilgal zurück. Interessant ist, dass sowohl das Kapitel 9 als auch das Kapitel 10 und das Kapitel 11 damit beginnen, dass sich die Könige des Landes Kanaan gegen Israel verbünden. Immer wieder lesen wir von solchen Koalitionen, wo sich diese Könige zusammenschließen, um gemeinsam gegen Israel zu kämpfen. Und wenn man dann das Ende von Kapitel 12 liest, dann sieht man da, dass alle diese Könige geschlagen wurden. 31 Könige, die gefallen sind, die trotz ihren Koalitionen nicht standhalten konnten gegen das Volk Gottes. Und da sehen wir, Gott bleibt am Ende doch der Sieger. Und so finde ich diese Kapitel 10 bis 12, die sind eine Illustration für die Wahrheit aus Psalm 2, die Verse 1 bis 4. Das heißt im Psalm 2, was soll das Toben der Völker und das eitle Sinnen der Völkerschaften? Die Könige der Erde rotten sich zusammen und die Fürsten halten Rat miteinander gegen den Herrn und den von ihm Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Der im Himmel thront, der lacht. Der Allherr spottet ihrer. Also was die Menschen auch ersinnen, wie sie sich auch zusammenschließen, zusammenrotten, Gott bleibt doch der Sieger. Und das gibt uns doch Mut für den Weg mit unserem Herrn. Und in den Versen, die wir jetzt aus Josua 10 gelesen haben, da wird deutlich, wie überlegen dieses Volk Israel war. Nicht deshalb, weil sie so toll ausgebildet gewesen wären oder so stark waren, sondern deshalb, weil sie Gott auf ihrer Seite hatten. Und als diese Einwohner von Gibeon belagert werden von ihren ehemaligen Verbündeten, von den Amoritern, da wenden sie sich hilfesuchend an Josua. Und damit haben sie genau das Richtige getan, das einzig Richtige, denn sie selber hätten sicherlich keine Chance gehabt gegen dieses große Heer von 5 verschiedenen Königen, die sich da zusammengetan haben, um Gibeon zu erobern. Und als Josua diesen Hilferuf mitbekommt, als sie sich an ihn wenden, da fackelt er nicht lang, sondern er hilft ihnen. Er steht zu dem Wort, das er ihnen gegeben hat. Obwohl natürlich auch sagen hätte können, ja gut, wir haben gesagt, wir tun euch nichts, aber wenn jetzt die anderen kommen, dann ist es halt so. Euer Schicksal, ihr habt uns angelogen, jetzt werdet ihr dafür bestraft. Aber das tut er nicht, sondern er greift ein. Er hilft diesen Leuten und er steht zu dem, was er geschworen hat und sogar noch darüber hinaus. Und der Name Josua, das haben wir ja schon mal auch in der Predigt gehört, bedeutet, Gott ist Retter oder Jahwe ist Retter. Und das bewahrheitet sich hier. Diese Gibeoniten wenden sich an Josua und Josua greift ein. Er führt das Volk Gottes im Kampf an gegen die Feinde Gibeons. Und auch wenn unsere Umstände heute vielleicht anders aussehen, das eine bleibt doch über alle Zeiten dasselbe. Gott ist Retter. Das galt damals in Israel und das gilt heute noch für uns. Und der Name Jesus, wissen wir auch, ist die griechische Entsprechung vom Namen Josua. Also auch Jesus bedeutet, Gott ist Retter. Und in Jesus, da kommt uns Gott nahe, da kommt er, um uns zu retten. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir vor Problemen stehen, dann dürfen wir unseren Herrn um Hilfe anrufen. Und ja, wir dürfen im Hinterkopf behalten, wir sind ja nicht irgendein Volk wie damals im Land Kanaan, die Gibeoniten, die sich mit einer List diesen Vertrag mit dem Volk Gottes erschlichen haben, sondern wenn wir Christen sind, wenn wir an Jesus glauben, wenn er unser Retter ist, dann sind wir Gottes geliebte Kinder. Und dann wird er uns sicherlich helfen, spätestens rechtzeitig. Aber auch für die Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott haben, gilt dieses Angebot. Jesus ist Retter. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ohne ihn kann niemand zu Gott kommen. In Jesus wurde Gott Mensch, um uns Menschen zu retten. Und das ist die größte Rettungsaktion, die es jemals gab. Dagegen ist das, was da in Gibeon geschehen ist, eine Kleinigkeit. Gott kommt aus dem Himmel auf die Erde. Gott wird Mensch, um Menschen zu retten. Bist du schon gerettet? Und wenn das nicht so ist, dann schieb's nicht auf die lange Bank, sondern komm in einem aufrichtigen Gebet zum Herrn. Bekenn ihm deine Sünden, bitt ihn um Vergebung und lass ihn Herr deines Lebens sein. Gott möchte dich retten, jetzt und in alle Ewigkeit. Und wenn wir einen Blick über das Buch Josua hinauswerfen, dann liegt die Vermutung nahe, dass diese Einwohner Gibeons, dass die nicht nur aus ihrer momentanen irdischen Notlage gerettet wurden, sondern dass sie darüber hinaus auch eine geistliche Rettung erfahren haben. Also diese Gibeoniten waren ja davor Götzendiener, sie haben irgendwelchen nichtigen Götzen geopfert, haben denen gedient. Und wir wissen dann ja auch aus Josua 9, dass Josua diese Gibeoniten dann zu Wasserträgern und zu Holzhauern gemacht hat, und zwar für den Tempel. Also sie sollten das Wasser herbeischleifen, das Holz hacken, damit im Tempel die Reinigungen vorgenommen werden können, dass genügend Holz da ist für die verschiedenen Opfer, die zu bringen sind. Das war ihre Aufgabe. Und der amerikanische Bibellehrer Warren Wiersbe, der schreibt in seinem Kommentar, dass es keinen Schriftbeweis gibt, dass die Nachkommen der Gibeoniten den Israeliten jemals irgendwelche Probleme gemacht hätten. Also dass sie irgendwie vielleicht angefangen hätten, den Israeliten von ihren alten Götzen zu erzählen und dass die Israeliten sich deswegen vom wahren Gott abgewandt hätten. Und er schreibt außerdem, dass diese Gibeoniten später auch anders benannt wurden. Man hat ihnen den Namen Nethinim gegeben. In der Elberfelder Bibel steht es auch so drin, in anderen Bibeln wird es mit Tempelsklaven oder Tempeldiener auch übersetzt. Es bedeutet aber auch so viel wie Geschenkte oder Geweihte. Also sie wurden auch von den Priestern ein Stück weit als Geschenke gesehen, die ihnen helfen bei dem Dienst am Tempel. Und später, nachdem Israel dann ins babylonische Exil weggeführt wurde und sie zurückkommen, da kommen über 500 von diesen Nethinim mit zurück. Also die kommen freiwillig zurück in das Land Israel, wo sie als Tempeldiener zu dienen hatten. Und das legt doch nahe, dass diese Nachkommen der Gibeoniten aufgehört haben, ihren nichtigen Götzen zu dienen. Und dass sie begonnen haben, dem wahren Gott zu dienen. Dass sie begriffen haben, unsere Götzen sind null und nichtig, aber dieser Gott Israels, das ist der wahre Gott. Und wenn das stimmt, dann wurden die Gibeoniten eben nicht nur vom leiblichen Tod gerettet, sondern auch vor der ewigen Verlorenheit. Aber das war nur ein kleiner Ausflug. Jetzt gehen wir zurück zu der Schlacht bei Gibeon. Als Josua diesen Hilferuf hört, als er diese Nachricht bekommt von den Boten, die sie ausgesandt haben, dann macht er sich mit seinem Heer direkt auf den Weg. Und die Strecke, die sie bei Nacht von Gilgal nach Gibeon zurücklegen mussten, Die war ungefähr 40 Kilometer lang, führte bergauf und ging über schwieriges Gelände. Und damals, da gab es noch keine Truppentransporter, da gab es keine Hubschrauber, da gab es keine Schützenpanzer, mit denen sie da irgendwie, wo sie irgendwie hätten einsteigen können und hinfahren, sondern sie mussten dort zu Fuß hinmarschieren. 40 Kilometer bergauf über schwieriges Gelände bei Nacht. Und das ohne LED-Stirnlampen, vielleicht hatten sie ein paar Fackeln dabei. Das war also alles andere als einfach, dieser Marsch mitten in der Nacht. Ich weiß noch, ich habe mal, als ich noch etwas jünger war, eine Wanderung gemacht im Schwarzwald. Die ging 36 Kilometer weit und da wollte ich abends nimmer viel machen. Nach 36 Kilometern, da war ich ziemlich bedient. Aber die Israeliten, die sind nicht morgens losmarschiert, sondern abends. Die hatten also schon, waren schon den ganzen Tag wach, als sie dann abends abmarschiert sind, um nach Gibeon zu gehen, um dort zu helfen. Und dann hatten sie diesen Nachtmarsch in voller Kampfmontur. Und am nächsten Morgen, da war nichts mit Ausruhen oder gemütlich frühstücken, sondern dann ging es erst richtig los. Dann kam die Schlacht, Mann gegen Mann mit dem Schwert in der Hand. Und als ob das nicht schon genug wäre, war dieser Tag auch noch der längste Tag der Geschichte. Denn als Josua dann nach dem Gebet der Sonne befiehlt, stillzustehen, da geschieht es tatsächlich. Und der Tag wird fast doppelt so lang wie ein normaler Tag. Jetzt muss ich das vorstellen, das waren gewaltige Strapazen, was die auf sich genommen haben. War alles andere als ein Sonntagsspaziergang. Der Sieg, der war ihnen gewiss, das war von vornherein klar, weil Gott hatte Josua in Vers 8 ja verheißen: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Gewalt gegeben. Kein einziger von ihnen soll vor dir standhalten können. Aber die Schlacht dann tatsächlich zu schlagen, das war die Aufgabe der Soldaten. Natürlich hat Gott geholfen und er hat tatkräftig eingegriffen, durch diesen Hagel zum Beispiel. Aber wir brauchen nicht zu denken, dass dieser Sieg den Israeliten einfach in den Schoß fiel. Sie mussten dorthin marschieren, sie mussten dort kämpfen, sie mussten diese Strapazen auf sich nehmen. Und dieser Sieg, der wurde mit Gottes Hilfe und mit der äußersten Anstrengung der Israeliten errungen. Und die Amerikaner, die sagen, Victories don't come by accident. Also Siege geschehen nicht zufällig. Man stolpert nicht einfach so in den Sieg rein, sondern für den Sieg muss man kämpfen. Und ich glaube, dass das auch für unser geistliches Leben gilt. Natürlich haben wir Gott auf unserer Seite, wenn wir für seine Sache kämpfen. Natürlich haben wir herrliche und herrlichste Verheißungen im Neuen Testament, die für uns gelten. Aber ich glaube, es ist wahr, was ein Mann namens Matthew Henry schreibt. Er sagt, Gottes Verheißungen sind nie dazu bestimmt, unsere Bemühungen erlahmen zu lassen oder überflüssig zu machen, sondern sie zu beflügeln und zu ihnen zu ermutigen. Ich lese es nochmal vor. Gottes Verheißungen sind nie dazu bestimmt, unsere Bemühungen erlahmen zu lassen oder überflüssig zu machen, sondern sie zu beflügeln und zu ihnen zu ermutigen. Anders ausgedrückt, Gottes Verheißungen sollen uns dazu anspornen, unser Bestes zu geben. Und ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, sich auf einen geistlichen Dienst vorzubereiten, egal ob das im Hauskreis ist oder in der Kinderstunde, in der Jungschar, im Gottesdienst oder wo auch immer, der weiß, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Man setzt sich nicht hin und betet einmal, dann fällt ein Zettel vom Himmel, auf dem dann draufsteht, was man sagen soll, sondern man setzt sich hin, man betet, man beschäftigt sich ausführlich mit dem Text, man schreibt nach und nach das auf, was man erkannt hat und weitergeben möchte. Und manchmal fällt es einem leichter, da geht es gut, und manchmal, da ist ein richtiger Kampf und man ringt um fast jedes Wort. Und schon daran sehen wir, nur weil wir Christen sind, fällt uns nicht einfach alles in den Schoß, auch nicht geistliche Dinge. Und das gilt nicht nur bei den Vorbereitungen, sondern auch im Bereich unseres normalen Lebens, unserer Heiligung, unseres Lebens mit dem Herrn. Natürlich hat Gott uns heilig gemacht, Natürlich sind wir vor Gott heilig, weil er uns durch Jesus ansieht. Weil Jesus für uns gestorben ist, gibt es nichts, was uns noch von Gott trennen kann. Alles ist weg. In unserer Stellung vor Gott sind wir durch und durch heilig. Aber unser tägliches Leben, das, was wir denken, was wir sagen und auch das, wie wir handeln, das ist oft alles andere als heilig. Und deswegen fordert uns das Neue Testament immer wieder auch heraus, das abzulegen und gegen die Sünde anzukämpfen. Und das geschieht eben nicht automatisch, sondern dadurch, dass wir uns von Gottes Wort anspornen lassen und dass wir in der Kraft, die er uns gibt, unser Bestes geben. Und oft ist es ein langer Kampf, bis wir einen Sieg erringen. Obwohl er uns verheißen ist, so wie bei Josua, der auch den Sieg verheißen hatte und trotzdem den ganzen langen, doppelt so langen Tag wie normal kämpfen musste. Siege geschehen nicht einfach zufällig. Und die Eroberung Kanaans, wie sie uns im Buch Josua beschrieben wird, die hat circa 7 Jahre gedauert. Es war also kein Blitzkrieg, sondern es war ein langes und zähes Ringen. Und ich glaube, das muss uns auch in unserem Kampf bewusst sein, den wir täglich auch kämpfen. Unser geistliches Leben ist eben auch kein Blitzkrieg, sondern ein anhaltender Kampf mit Siegen und mit Niederlagen. Und für diesen Kampf brauchen wir Ausdauer. Heiligung ist nicht einfach so ein Instantgetränk, das ich irgendwo in ein Glas Wasser reinkippe und dann ein paar Mal umrühre und das trinke und dann ist alles gut. Sondern Heiligung bedeutet, dass wir uns immer und immer wieder dazu entscheiden müssen, zur Sünde Nein zu sagen und zu Gottes Willen Ja zu sagen. Aber, und das ist das Wunderbare, so wie bei Josua das gilt, er wusste, wir werden siegen. Und so ist es bei uns auch, wir kämpfen nicht auf verlorenen Posten. Es ist kein aussichtsloser Kampf, kein Kampf gegen Windmühlen, sondern wir können sicher sein, dass wir auf der Siegerseite stehen. Weil Gott es verheißen hat. Und das führt uns dann auch zum zweiten Punkt. Lass dich im Kampf ermutigen. Josua wurde von Gott immer wieder ermutigt. In Josua 1, da bekommt er sozusagen einen ganzen Ermutigungsschub, haben wir uns damals angeschaut in der Predigt. Aber auch in unseren Kapiteln 10 bis 12, da sehen wir immer wieder, wie Gott Josua ermutigt. Als sich Josua von Gilgal auf den Weg nach Gibeon macht, der verheißt ihm Gott den Sieg über die Feinde in Vers 8. Als dann die Schlacht tobt, ermutigt Gott sein Volk dadurch, dass er durch diesen Hagel eingreift und die Feinde damit schlägt. Dann ermutigt er Josua in dem, dass er das Gebet von ihm erhört und dass die Sonne tatsächlich stillsteht und nicht so schnell untergeht und der Tag doppelt so lang wird. Und so greift Gott immer wieder ein und er ermutigt dadurch Josua und das ganze Volk. Und ich finde es schön zu sehen, wie Gott sich um sein Volk sorgt und ihm Mut gibt. Und auch wir brauchen Ermutigung. Ich denke, das ist uns allen klar. Wir können nicht immer nur kämpfen, kämpfen und kämpfen, sondern wir brauchen Zuspruch, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Ermutigung. So wie Josua das auch mit seinem Heer erlebt hat. Die Frage ist, woher bekommen wir denn Zuspruch und Ermutigung? Woher bekommen wir Unterstützung? Zum einen natürlich aus Gottes Wort. Dort finden wir Verheißungen, die uns ermutigen. Wenn wir zum Beispiel die Seligpreisung in Matthäus 5 lesen, finden wir viel Ermutigung dafür, dass es sich doch lohnt, barmherzig zu sein oder sanftmütig oder friedfertig. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich du vielleicht gerade Ermutigung brauchst, wo ja, es in deinem Leben gerade brennt, wo du vor Problemen stehst. Aber nimm doch mal eine Konkordanz oder ein Bibelprogramm und schau mal, was Gottes Wort zu deinen Problemen zu sagen hat. Und was es für Verheißungen vielleicht gerade für dein Problem, für deine Schwierigkeit gibt. Und dann lern doch einen von diesen Versen vielleicht auswendig und hab ihn dann parat, wenn die Entmutigung bei dir im Leben wieder zuschlagen möchte. Es gibt auch geistliche Lieder, die uns ermutigen können. Es gibt Lebensbilder von gläubigen Männern und Frauen oder andere gute Bücher, die uns wirklich ermutigen können. Und natürlich ermutigen uns hoffentlich auch unsere Geschwister, die mit uns gemeinsam den Leib Jesu bilden. Hast du jemanden, mit dem du ehrlich über deine Schwächen und Stärken, über deine Niederlagen und Siege, über deine Ängste und Freuden reden kannst? Ich glaube, sowas ist wichtig. Hast du jemanden, der dir Mut auf dem Weg macht? Nach dem Kampf bei Gibeon, als dieses große Heer der fünf Könige geschlagen ist, da gibt Josua die Ermutigung, die er von Gott bekommen hat, weiter. Die fünf Könige von diesen Heeren, die haben sich versteckt zwischendurch und wurden aber von Israeliten gefunden und sind ihnen damit dann lebend in die Hände gefallen. Und was dann mit ihnen passiert, das können wir nachlesen in Josua 10, die Verse 24 bis 26. Als man diese Könige nun zu Josua herausgeführt hatte, rief Josua alle Israeliten herbei und sagte zu den Anführern der Kriegsleute, die mit ihm gezogen waren: Tretet heran und setzt diesen Königen den Fuß auf den Nacken. Das ist ein Zeichen der völligen Unterwerfung. Da traten sie heran und setzten ihnen den Fuß auf den Nacken. Da fuhr Josua fort: Fürchtet euch nicht und habt keine Angst. Seid mutig und stark, denn ebenso wird der Herr es mit allen euren Feinden machen, mit denen ihr noch zu kämpfen habt. Hierauf ließ Josua sie totschlagen und an fünf Bäumen aufhängen, und sie blieben an den Bäumen bis zum Abend hängen. Und da sehen wir, wie schnell sich so eine Lage ändern kann. Die fünf Könige, die am Morgen noch eine riesige Heeresmacht unter ihrem Befehl hatten, die hingen am Abend erschlagen in den Bäumen. Und ihr stolzes Heer lag tot am Boden. Und wer hätte es am Morgen erwartet? Wahrscheinlich niemand. Aber Gott wusste genau, wie diese Sache ausgeht. Und genauso ist es auch bei dir und bei mir. Vielleicht stehst du heute Morgen vor einem riesigen Problem und du hast keine Ahnung, wie du es lösen sollst. Aber Gott weiß es. Und vielleicht hat er jetzt schon ein Heer auf den Weg geschickt, um dein Problem zu lösen. Das die ganze Nacht marschiert, um morgen früh einzugreifen. Gott kennt die Lösung deiner Probleme und wir können ihm vertrauen. Lass dich nicht entmutigen, denn Gott ist und bleibt Herr der Lage. Und ich habe früher oft, wenn ich vor einem großen Problem gestanden bin oder wenn mir die Versuchung zu groß wurde, habe ich oft das Gebet aus 2. Chronik 20, Vers 12 nachgesprochen. Das kann man sich ganz gut merken, 2. Chronik 20, 12. Das ist ein Gebet, mit dem sich Josaphat, der König von Juda, damals an Gott gewandt hat, als er erfahren hat, dass ein riesiges Heer auf dem Weg zu ihm ist. Und da hat er gebetet: Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Manchmal stehen wir vor Problemen, die so groß sind, dass wir sie selber nicht bewältigen können. Wahrscheinlich sogar oft. Und vielleicht lässt Gott es zu, um einfach uns zu zeigen, dass wir seine Hilfe brauchen, dass wir es nicht ohne ihn hinkriegen, dass wir nicht mit unserer Kraft alleine irgendwas bewerkstelligen können. Luther hat gedichtet: Mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Weißt du, wer es ist? Es ist Jesus Christ, der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Manchmal stehen wir vor diesen großen Herausforderungen, aber wir haben einen Gott, der viel, viel größer ist als diese Herausforderungen. Und wer auch immer der große Haufen ist, der gegen dich herangezogen ist, wer auch immer die fünf Könige sind, die dich gerade belagern, Gott ist stärker. Und diese Lektion, dass Gott stärker ist, dass er stärker ist als der Feind, das sollten auch die Männer von Josua lernen. Und deshalb wurden die fünf Könige in den Staub gedrückt, hingerichtet und aufgehängt. Ist euch aufgefallen, dass Josua dort in Josua 10 fast genau dieselben Worte zu seinen Männern sagt, wie Gott zu ihm gesagt hat in Josua 1, Vers 9? Also Josua sagt in Kapitel 9 zu seinen Männern: Fürchtet euch nicht und habt keine Angst, seid mutig und stark. Und ganz ähnlich hat Gott mit ihm geredet in Josua 1, Vers 9. Und da sehen wir, wer Gottes Ermutigung erfahren hat, der kann sie auch an andere weitergeben, der kann andere ermutigen. Wer Gottes Eingreifen erlebt hat, der kann anderen davon weitersagen und ihnen Mut machen. Und am Ende von Josua 12, da werden 31 Königreiche aufgezählt, die Israel besiegt hat. Und das ist ein ermutigendes Zeugnis für alle, die auf Gott vertrauen. Gott ist der Sieger, er ist Herr der Lage und er steht über allem. Amen.